Liebe Gemeinde, Wasser, um das es auch heute gehen soll in der Predigt, hat verschiedene Seiten. Es hat einerseits eine bedrohliche oder auch unangenehme Seite, nämlich dann, wenn es in Übermaß auf uns herniedergeht, wenn wir, wie wir es jetzt gehört und gesehen haben, auch in Fernsehbildern, dass Wohnungen überschwemmt werden, Straßen überschwemmt werden, sogar manches unterhöhlt wird, dass dann Straßen einbrechen, Autos liegen dann in Gruben, also Wasser kann sehr unangenehme Folgen haben. Auch davon wusste das Alte Testament zu berichten. Wenn wir die Sintflut anschauen, die überstieg noch all das, was wir heute uns vorstellen können, an dem, was Wassermassen anrichten und für Schaden verursachen können. Aber weitaus wichtiger als die negative Seite des Wassers, vor der uns Gott immer wieder bewahren möge, weitaus wichtiger ist die andere Seite des Wassers, die Seite, dass Wasser Leben bringt, dass Wasser Leben spendet. Und wenn wir die Entwicklung und die Verbreitung der Hochkulturen anschauen, dann haben sich die ersten Kulturen, die ersten Städte alle um Wasser, um Flüsse und an Gewässern eingerichtet und gebaut. Das war Mesopotamien. Mesopotamien heißt das Land zwischen zwei Flüssen, nämlich zwischen Euphrat und Tigris. Ägypten, nur um nur wenige zu nennen, auch mit seinem Nildelta, da war im Prinzip nur alles in Wassernähe besiedelt. Also Wasser ist von Anfang an für uns Menschen lebensnotwendig gewesen. Und wo Wasser ist, kann Leben entstehen. Wo kein Wasser ist, gibt es kein Leben. Wenn wir dann im Alten Testament schauen, die Patriarchen Abraham wird in das Land Kanaan von Gott gesandt. Und wenn wir ihn und seine Söhne dort im Land so ein wenig verfolgen auf ihren Wanderungen, dann waren diese Wanderungen wieder davon bestimmt und die Wohnorte jeweils, dass es Brunnen gab. Ohne Brunnen, ohne frisches Wasser, kein Leben. Ohne dass man täglich Wasserzugang hatte, war kein Leben möglich. So können wir und so sagen ja auch heute schon manche Wissenschaftler voraus, in Zukunft wird es gar nicht mehr in der Menschheit, die nächsten 100 Jahre oder so, werden gar nicht mehr so sehr ein Streit um das Öl sein, sondern um das Wasser. Denn wenn Menschen keinen Zugang zum sauberen Wasser haben, und das ist in vielen Teilen der Welt nicht der Fall, dass sie Zugang zu sauberem Wasser haben, wenn Menschen keinen Zugang haben, dann müssen sie, dann sind sie gezwungen, woanders sich Wasserquellen zu suchen, beziehungsweise dorthin zu gehen, wo Wasser im Überfluss vorhanden ist. Und das ist bei uns beispielsweise der Fall. Und von daher kann man sagen, auch ein Großteil der Flüchtlinge, die bei uns ankommen, kommen an, weil ihre Gebiete ausgetrocknet sind. Man mag darüber streiten, ob Menschen daran schuld sind oder nicht, aber weil sie keinen Zugang mehr zu Wasser haben, weil da einiges kaputt gegangen ist. Wasser als eine Lebensnotwendigkeit. Dieser Gedanke, der soll uns ein Stück weit im Hinterkopf stehen, wenn wir unseren Text betrachten. Der Zusammenhang, in dem unser Text zu sehen ist, Jesus ist auf einem Fest, haben wir gelesen, in Johannes 7, ganz vorne, also in den ersten Versen wird gesagt, Jesus ist zu diesem Fest gegangen, zum Laubhüttenfest, mit einer größeren Menschenmenge. Dort waren sehr viele Menschen versammelt, die Gott angebetet haben. Das Laubhüttenfest war eines von drei großen Festen in Israel. Das gab das Passafest, da hat man an den Auszug aus Ägypten gedacht. Dann gab es das Wochenfest, da hat man gefeiert, dass Gott dem Volk seine Gebote gegeben hat. Und dann gab es dieses Fest, das Laubhüttenfest, da hat man daran gedacht, wir sind oder unsere Vorfahren sind unter ärmlichsten Umständen 40 Jahre lang in der Wüste gewesen. Sie haben provisorisch gewohnt. Sie hatten so praktisch, das kann man sagen, daran wird Israel auch immer wieder erinnert, sie hatten auch so einen Flüchtlingsstatus. Aus Ägypten abgehauen, weil der Druck zu groß geworden war und die Zukunft des gelobten Landes hatten sie sich durch Ungehorsam erstmal versperrt und so waren sie in einem riesigen, ich will es mal sagen, Flüchtlingslager untergebracht in der Wüste. Zogen mal hier, mal dort, aber meistens waren sie stationär untergebracht. Und dort, unter diesen einfachsten, Lebensbedingungen, dort wurde ihnen bewusst, wie wichtig Wasser ist. Und Gott hat in der Wüste Wasser geschenkt. Er hat ihnen Felsen gegeben, aus denen Wasser kam. Und das ist etwas, was im kollektiven Gedächtnis Israels auch haften geblieben ist. Gott kann auch dort versorgen. Gott kann auch dort etwas geben, wo nichts zu erwarten ist. Und wo Wasser in der Wüste vorhanden ist, da kann man in der Wüste leben und überleben. Ich habe mal im Unterricht, kirchlichen Unterricht, als ich mit Kindern zusammen saß und wir auch über solche Texte sprachen, da habe ich mal gefragt, was ist eigentlich wertvoller, Wasser oder Gold? Ich denke, alle würden jetzt sicherlich auf Gold den Ausschlag geben und natürlich bekommt man für ein Kilo Gold mehr als für ein Kilo Wasser. Aber wenn du in der Wüste bist, nehmen wir mal an, du würdest jetzt 14 Tage in der Wüste sein müssen und du dürftest wählen, will ich lieber 20 oder, ja, reicht nicht mal, 30 oder 40 Liter Wasser mitnehmen oder ein Kilo Gold. Dann würde ich dir raten, wenn du dich fürs Gold entscheidest, dafür kein Wasser, würde ich dir raten, nimm auch noch einen Zettel und Bleistift mit und schreib auf, wie du gerne beerdigt werden möchtest, wenn der dich findet, dass er von dem Gold ein bisschen Beerdigungsgebühr noch abzweigen kann. Denn du würdest diese Zeit nicht überleben. Und das zeigt uns, manche Dinge, zum Beispiel das Wasser, die für uns unentbehrlich sind, unentbehrlich wertvoll, werden für uns oft als selbstverständlich angesehen. Aber ohne Gold kann man locker in der Wüste überleben. Aber ohne Wasser, in der Wüste denke ich ein oder zwei Tage, hierzulande vielleicht 4 Tage, aber dann bist du schon fürs Krankenhaus reif. Also, und dann musst du schon eine gute Gesundheit haben, wenn du 4 Tage ohne Wasser auskommen willst. Wir haben Wasser im Überfluss und das macht manchmal für uns das auch unverständlich, dass dem Wasser dann so viel Wert in manchen Texten zugemessen wird. Aber die Hörer dieses Gleichnisses, das Jesus erzählt, die Hörer wussten, was das bedeutet, Wasser zu haben oder kein Wasser zu haben. Jesus ist auf diesem Fest und gerade auf diesem Fest wurde dem Volk ja wieder vor Augen geführt, wie die Lebensbedingungen in der Wüste sind. Und noch heute gibt es viele fromme Juden, die zum Laubhüttenfest in provisorischen Zelten oder provisorischen eigentlich Laubhütten, so die baut man sich selber so ein bisschen, so provisorische Wohnungen, in denen man dann eine Woche lang lebt, um sich noch einmal zu vergegenwärtigen. Unter solchen Umständen haben unsere Vorfahren in der Wüste gelebt. Jesus ist also auf diesem Fest und viele Menschen sind gekommen. Warum geht man zu diesen Festen? Im 3. Mose 23 ist angeordnet, dass die Israeliten diese Feste besuchen sollen. Diese Feste, also das Passafest, das Wochenfest und das Laubhüttenfest. Warum sollten sie da hinkommen? Wenn wir in den Gesetzen lesen, dann gibt es eigentlich einen wichtigen Punkt. Ihr sollt vor Gott erscheinen. Ihr sollt vor eurem Gott erscheinen. Ihr sollt euch immer wieder als Volk Gottes deutlich machen, zu ihm gehören wir. Das ist unser Gott, das ist der Gott, der uns unsere Vorfahren aus Ägypten geführt hat. Das ist der Gott, dem wir alles, was wir sind und haben, verdanken können. Diese Begegnung mit Gott, das war das Ausschlaggebende, weswegen man erscheinen sollte. Wir haben vorhin gesungen, Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir und singen die Lieder. Dass wir uns das bewusst machen, dass da, wo wir zusammenkommen, ob in größeren Scharen wie in Cuxhaven momentan oder auf Kirchentagen oder auch im Kleineren, wie in so einem Gottesdienst hier in Edewecht oder in anderen Gottesdiensten, dass wir uns bewusst machen, darum geht es, unserem Gott zu begegnen. Das ist eigentlich der Grund, weswegen wir hier kommen sollen. Nicht, weil wir sagen, sonntags geht man zum Gottesdienst, das wird von uns erwartet, sondern ihm zu begegnen, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott zu haben. Und so waren auch viele Menschen dort auf diesem Fest erschienen. Aber wie wir ein bisschen später sehen werden, diese Menschen hatten durchaus unterschiedliche Motivationen, vielleicht zu diesem Fest zu kommen. Denn da, wo Menschen zusammenkommen, ist es nicht selbstverständlich, dass, wo sie im Namen Gottes zusammenkommen, dass sie auch immer aus diesem Grund kommen, ihm zu begegnen. Das sollten wir uns aber deutlich machen. Es geht Gott um eine Begegnung mit uns. Es geht darum, dass er uns etwas sagen kann von dem, was auf seinem Herzen ist. Es geht aber auch darum, dass wir etwas von dem zum Ausdruck bringen können und ihm sagen können, was auf unserem Herzen ist. Gott möchte, wir hatten vorhin ja von Kommunikation bei dem Gemeindeforum gesprochen, Gott möchte auch zu uns eine ungestörte Kommunikation, eine Kommunikation, die im Sprechen und im Hören besteht. Er möchte reden und er möchte, dass wir ihn hören. Und wir können reden und dürfen gewiss sein, dass er uns hört. Und das, die Motivation, die eigentlich dahinter steht, wenn wir das nochmal auf das Bild des Wassers beziehen, die Motivation, die wir haben sollten, wenn wir in den Gottesdienst kommen oder auch so zu anderen Veranstaltungen gehen, wird in zwei Psalmen zum Ausdruck gebracht. Einmal Psalm 63, dort steht dann geschrieben, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Ich komme aus meinem Alltag, Ich komme aus meinem Alltag, aus einem Land, wo ich dich nicht gesehen habe. Und ich habe Verlangen, dir zu begegnen. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir, aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Und so schaue ich aus, was du mir heute zu sagen hast. Ich möchte dich sehen, ich möchte begreifen, wie groß du bist. Wir haben ja auch gesungen, erzählt von der Größe Gottes, unseres Herrn, dass wir uns das auch gegenseitig immer wieder bewusst machen, dass er beispielsweise auch über einer Veranstaltung wie Staunen seine Hände hält. Denn Bärbel, meine Frau, die war dort hat dort Volleyballteam beaufsichtigt bzw. geleitet und sagte auch, da zog schon relativ bedrohlich, war das die Kulisse so im Hintergrund und trotzdem, dass er bewahrt hat. Dann wären sonst die Zelte weggeschwommen, wenn das Unwetter darüber gegangen wäre, dann wäre vieles kaputt gegangen und hätte nicht so weitergehen können. Das heißt, dass wir ihm auch so etwas sagen und ihm danken dafür, wo wir vielleicht in der letzten Woche vor schrecklichen Dingen bewahrt geblieben sind oder auch wo wir etwas Schönes erlebt haben, dass wir das mit ihm teilen und dass wir darauf hören, was er uns zu sagen hat. Und jetzt waren diese Menschen auf dem Fest und das Fest hatte seinen Höhepunkt am letzten Tag. Und am letzten Tag, wo alle voller Erwartung waren, kommt jetzt noch was, ist Jesus aufgetreten und hat den Text, den wir gelesen haben, gesprochen. Er hat gerufen, wen da dürstet, wer einen Durst hat, ich sage das wieder mit eigenen Worten, nach Sinn im Leben, wer diesen Durst hat, von dem auch der Psalm 42 redet, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wer diesen Durst hat, sagt Jesus, der soll zu mir kommen und er wird zu trinken bekommen. Ich werde ihm dieses Wasser geben, das, wonach er sich sehnt. Wir waren vor einiger Zeit in Berlin zu unserer Konferenz und da hat dann ein landeskirchlicher Pfarrer, der gleichzeitig sich damit beschäftigt, wie man Menschen heute noch die Botschaft des Evangeliums nahebringen kann, der hat uns gesagt, Menschen haben grundsätzlich einen Durst danach, einen Sinn im Leben zu finden. Sie suchen letztlich, suchen sie nach Gott, aber sie wissen gar nicht, wo oder wonach sie suchen. Und das ist ja wie in diesem alten Lied, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das heißt, sie suchen letztlich nicht, also sie suchen an Orten, an denen sie das nicht finden. Und Jeremia, der Prophet, bringt das dann im Kapitel 2, Vers 13 seines Buches so zum Ausdruck: Mich, die lebendige Quelle, haben sie aus den Augen verloren. Und sie suchen in Zisternen, also in so kleinen Brunnenschächten, die rissig sind und kein Wasser geben. Oder in denen man so ein bisschen Wasser finden kann. Jesus weist auf sich hin und er sagt: Ich bin derjenige, bei dem ihr den Durst nach Leben, nach wirklicher Erfüllung stillen könnt. Das heißt jetzt nicht, alles andere ist Wurst und Käse. Also, dass man all das andere nicht haben oder sich wünschen soll. Aber es heißt, das Wesentliche, diesen Lebensdurst, den können wir nicht stillen. Nicht einfach so, dass wir sagen, neues Auto, berufliche Karriere, Gesundheit, Fitness oder Ähnliches. Sind alles gute Dinge, nichts dagegen. Aber trotzdem, die Erfahrung von vielen Menschen zeigt, ich habe, wie gesagt, im Pflegeheim gearbeitet, habe Leute gesehen, die hatten eine Frau damals, das war damals noch nicht so gewöhnlich, die erzählte auch voller Stolz, dass sie Studienrätin geworden ist, dass sie nicht geheiratet hat, um sich von keinem Mann bevormunden zu lassen. Und die hatte etliches im Leben erreicht und war stolz darauf, auch zu Recht. Und trotzdem habe ich gesehen, wie sie nach einem Schlaganfall, den sie noch in meiner Gegenwart bekam, hoffentlich nicht, weil ich da war, aber dann habe ich gesehen, wie das mit ihr auch bergab ging. Und wie ich mich manchmal an manchen Betten sogar von einem Professor, der im Lexikon kann man über ihn mehrere Seiten lesen, wenn du dann diese Menschen siehst, am Ende ihrer Leiter angekommen, was ist übergeblieben von dem? Und dann fragt man sich manchmal, ist das alles? Diese Dinge, die uns vielleicht zeitweilig zufriedenstellen, sind gut und richtig, also nichts dagegen, aber sie sollten uns nicht hindern, zur Quelle des Lebens zu geben und dort aufzutanken, bei dem, der uns die tiefe Befriedigung gibt. Eine Befriedigung, die auch noch da ist, wenn die Dinge des Alltags dahinbröckeln, wenn sie vielleicht fadenscheinig werden. Und das ist ja manchmal auch im Alter, es kann aber auch sein durch Krankheit oder Ähnliches, dass plötzlich die Dinge, die mir so gewohnt gewesen sind und von denen ich meinte, dass sie mir immer zustehen oder immer gehören werden, wenn die dann eines Tages in den Hintergrund treten, dann ist das tragende Fundament des Lebens Jesus. Der geht mir nicht verloren. Der ist auch dann, wenn alles um mich dunkel und einsam wird, da. Der ist sogar dann da, wenn der Tod vor mir steht. Und Jesus sagt, wenn ich ihm vertraue, du hast eine Zukunft, auch dann, wenn du im Angesicht des Todes leben musst. Und darüber hinaus, weil Jesus durch den Tod gegangen ist und auf der anderen Seite auf uns wartet. Und von da ist es wie mit dem Wasser und dem Gold. Die anderen Sachen, also nicht, dass man sagt, wir müssen alles weglassen und nur noch Jesus, das wäre jetzt auch nichts. Fanatiker wollen wir auch nicht sein. Sondern Jesus möchte auch, Gott möchte, dass wir auch das genießen, was wir haben. Wir dürfen Auto haben, wir dürfen das Leben genießen, wir sollen versuchen, unsere Gesundheit fit zu halten, alle diese Dinge. Und wir sollen in unserem Beruf uns auch Mühe geben und sollen auch in unserem Beruf, wo wir berufstätig sind, unser Bestes geben, alles nichts einzuwenden. Aber wir dürfen diese Dinge nicht als den tragenden Grund unseres Lebens nehmen. Denn wenn sie dann wegbrechen, dann ist alles weg. Und so ist es wie mit dem Wasser in der Wüste. Das, was wirklich wichtig ist, das gibt Jesus. Ohne das, was wir nicht Zeit und Ewigkeit bestehen und überleben können. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4, schreibt Paulus, das Wasser, das aus den Felsen in der Wüste gequollen ist, ist ein Zeichen dafür, dass Christus mit dem Volk gewesen ist. Dass er derjenige, also schon Christus, der nachher Gott Mensch geworden, dass er das Volk schon begleitet hat. Dass er das Volk in der Wüste mit Wasser gestillt hat. Und von daher, wenn wir diesen Gedanken, den Paulus auch schon aus Gedanken des Judentums mit übernommen hat, dass das Wasser als Zeichen dafür, Gott ist mit uns, wenn wir uns diesen Gedanken vor Augen halten, dann können wir sehen, dass dieses Laubhüttenfest in ganz besonderer Weise geeignet war, dass Jesus dieses Wort sagt, wen da dürstet, der komme und nehme das Wasser. Der Gott, der das Volk in der Wüste begleitet und erhalten hat, ist in Jesus Christus zum Laubhüttenfest gegenwärtig gewesen. Und das ist das, was hier dann zum Ausdruck kommen soll, was Jesus zum Ausdruck bringt. Und noch etwas Letztes. Ich habe mich gefreut, ich habe dann unseren Predigtext, lese ich ja auch immer in den Grundsprachen, und als ich dann das Wort, wer an mich glaubt, dass von meinem Leibe, also so sagt Jesus, dass von ihm aus Quellen lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, als ich dann gesehen habe, im Lateinischen steht da das Wort Kredit. Und dann habe ich mich gleich nochmal vergewissert, habe nochmal ein bisschen nachgeforscht und dann sage ich tatsächlich, wenn wir einen Kredit nehmen, dann heißt das, uns wird etwas anvertraut. Wer uns einen Kredit gibt, der glaubt an uns. Das kommt von diesem Wort Glauben, Vertrauen, nämlich der Kreditgeber, der vertraut darauf, ich werde das wiederbekommen. Sogar mehr, das ist ja das, was die Kredite immer problematisch macht. Also er wird mehr wiederbekommen, als er gegeben hat. Aber jedenfalls, dieses Wort Kredit hängt mit dem Lateinischen zusammen und das steht genau in unserem Text. Und das heißt, wer an mich glaubt, der wird das empfangen. Was heißt das? Was sind wir, Kreditgeber oder Kreditnehmer in diesem Fall? Wir sind Kreditgeber. Wir geben Gott einen Kredit, wenn wir glauben. Und worin besteht der? Sollen wir ihm Geld zur Verfügung stellen? Gott sagt, ich habe genug Silber und Gold. Natürlich können wir ihm auch Geld zur Verfügung stellen für das, was er hier tun möchte. Aber das, was dahinter steht, ist, dass wir uns selber ihm anvertrauen. Dass wir wie ein Kreditgeber Geld vertrauensvoll jemanden in die Hände gibt und sagt, ich vertraue darauf, dass du mir das zurückgibst nach Vereinbarung. So sollen auch wir uns Jesus anvertrauen. Das heißt, dass wir sagen, ich lege mein Leben in deine Hand. Ich mache das beispielsweise, habe ich mir angewöhnt, das klappt auch in der Regel ganz gut, wenn es manchmal ziemlich viel wird und ich gar nicht weiß, wie ich durch den Tag durchkommen soll und alles schaffen soll, dann bete ich einfach, übernimm du jetzt mal die Regie. Du hast einen besseren Überblick als ich. Und ich erlebe dann oft, dass Dinge, die mir davor ziemlich haarig und schwierig erschienen, sich auch relativ gut lösen lassen. Er ist an unserer Seite und ihm uns anzuvertrauen, das ist das Einzige, was er von uns erwartet. Dass wir sagen, ich möchte mein Leben in deine Hand legen. Ich möchte, dass du für mich sorgst. Und zwar auch, und da werden wir an vielen Stellen im Neuen und auch im Alten Testament aufgefordert, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich bewahren und wird den Gerechten nicht in Ewigkeit in Unruhe lassen. Aber beispielsweise auch alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das heißt, dass wir uns ihm anvertrauen, darum geht es. Das nennt man auch Glauben, dass wir sagen, ich möchte zu dir gehören. Ich weiß, du stehst mit offenen Armen da und ich möchte mich von dir, Jesus, in den Arm nehmen lassen und möchte all das, was ich bin und habe, meine Sorgen, meine Nöte, aber auch meine Freude und das, was ja, was mich bewegt, möchte ich alles in deine Hand legen. Das heißt es, Glaube. Und Jesus sagt, wer das tut, wer sich mir anvertraut, sein Leben in meine Hände legt, der wird erfahren, dass ich ihm dieses Wasser gebe. Und wir haben dann die Erklärung dort gleich im Text anschließend gefunden. Mit diesem Wasser meinte er den Heiligen Geist. Das ist der Geist, der uns die Gewissheit schenkt, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist der Geist, der uns bewegt, der uns immer wieder motiviert, wenn wir entmutigt sind. Das ist der Geist, der uns immer wieder mit Kraft und mit Freude erfüllen kann. Diesen Geist gibt er uns, wenn wir uns ihm anvertrauen. Das steckt in diesem Wort, das wir gehört haben. Wenn wir ein Stück weiter diesen Text lesen, dann erfahren wir, dass aufgrund dieses Wortes, das Jesus gesagt hat, eine Diskussion sich entfacht hat unter den Leuten. Einige sagten, das muss der Prophet sein, den Mose vorausgesagt hat. Andere sagten, das wird der Christus Gottes sein. Und wieder andere sagten, der kommt doch aus Galiläa. Aus Galiläa kann nichts Gutes kommen. Da gibt es doch überhaupt keine Schriftstellen. Und insofern, also keine Stellen im Alten Testament, und insofern sehen wir auch bei dieser Festgemeinde, dass wo Jesus zu uns redet und wo er uns ruft, uns ihm anzuvertrauen, dass durchaus Menschen auch verschieden darauf reagieren. Das Wichtige ist, wie reagiere ich, wie reagierst du darauf? Nicht zu gucken, was meinen andere. Es gibt viele Meinungen, das sind ganz viele dicke Bücher. Ich habe schon einige Bücher über Jesus gelesen, Pro und Contra. Kannst du ganz viele verschiedene finden. Das Wichtige ist aber, dass du selber siehst, was mache ich mit dem, was er gesagt hat. Das ist deine ganz persönliche Sache, wie du dann damit umgehst und ob du ihm sagst, ich möchte ganz zu dir gehören, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Und etwas Schönes zur Ermutigung für alle, die denken, dann ist alles weg, was sonst mir Freude gemacht hat, dann wird euch, trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, vertraut euch ihm an, dann wird euch das, was ihr euch auch wünscht, zufallen. Dann wird er euch das auch geben, denn er liebt euch doch. Wer sich ihm anvertraut im Glauben, der ist Gottes Kind, wer seinen Geist empfängt. Und seinen Kindern gibt er eigentlich nur das Beste. Und wenn er uns irgendwas vorenthält, dann wäre das nicht gut gewesen für uns. Amen.